Willkommen, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute den Christian zu Gast. Christian Sachs, also known as Bergfahrten, der legendäre Aktieninvestor aus dem schönen Weinviertel. Er ist am Weg zur Million mit seinem Portfolio, ist jetzt 60 Jahre alt, investiert seit 30 Jahren, ein faszinierender Typ. Er ist auch investiert natürlich nicht nur in Aktien, sondern auch Gold und Bitcoin. Warum Bitcoin? Weil es ihn überzeugt hat. Aber die Philosophie hinter dem Investieren, dieses Leben mit dem, was einem reicht, die Zufriedenheit und die Gelassenheit, dieses Stoische fast schon, das macht das so wahnsinnig interessant und es passt wunderbar auch zur Lebensrealität von jüngeren Leuten in Bitcoin, Leuten, die vielleicht erst mental einsteigen in diese Welt, ja, oder auch einfach Aktieninvestoren, die sagen, vielleicht nehme ich mir ein bisschen Bitcoin dazu oder Gold auf die Reserve, auf die hohe Kante. Übrigens bei Coinfinity mit minus 21% in den ersten 6 Monaten mit dem Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Diese Folge schließt an unsere erste an, die wir vor 2 Jahren geführt haben. Auch die werde ich euch natürlich verlinken auf YouTube und in den Shownotes. Warum? Weil es wunderbar ist zu sehen, dass diese gelassene, ruhige, sehr, sehr basierte Philosophie für den Christian funktioniert. Und ich glaube, da kann er für viele von uns ein echtes Vorbild sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, einen Wiederkehrer begrüßen zu dürfen nach 2 Jahren Pause. Christian Sachs, hallo, servus.
Hallo Nico, danke. 2,5 Jahre sind es.
Wirklich 2,5 Jahre?
Sommer 22, ja.
Sommer 22 in der Hitze war das damals,
ja,
oder?
Genau.
Und jetzt sitzen wir hier Ende Februar. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Monat ist. Ende Februar 25. Du bist Privatier, Investor, Blogger, Bergfahrten ist deine Plattform. Du bist eigentlich ziemlich einzigartig in der österreichischen Finanzszene, sage ich mal. Erzähl nochmal, was machst du?
Ja, an und für sich bin ich gelernter Kaufmann, Industriekaufmann und habe das auch 33 Jahre gearbeitet und habe dann festgestellt, dass ich jenseits der 50 nicht mehr das finde, was mir Spaß macht. Und habe mich dann sozusagen in die finanzielle Unabhängigkeit begeben.
Wie machst du das?
Tja, ich habe einmal etwas gespart und angelegt gehabt und habe dann zusätzlich noch eine Wohnung in Wien verkaufen können, weil ich nicht mehr in Wien gearbeitet habe. Mein Wochenendhaus ist ein Bauernhof und jetzt lebe ich in dem und habe festgestellt, das war 2017, dass 500.000 Euro mit Dividenden eigentlich reichen.
Das ist sehr, sehr spannend, weil das ist ja ein Thema, mit dem wahnsinnig viele, das ist finanzielle Freiheit. Ist das finanzielle Freiheit?
Ja. Also ich habe mir das damals einfach nur ausgerechnet. Ich habe gesagt, 13 Jahre bis zur Pension und 500.000 durch 13 sind 38.000 Euro im Jahr. Das heißt, ich habe eigentlich nur gesagt, wenn ich alles verbrauche bis zur Pension, komme ich locker über die Runden. Dass es sich dann positiv entwickelt hat mit Dividenden und steigenden Kursen, ist natürlich das Sahnehäubchen jetzt.
Bitcoin-Investor bist du ja auch.
Bitcoin-Investor bin ich auch, ja. Ich bin 21 eingestiegen. Also 20 habe ich einmal so davon gehört und habe einmal aber so den Status übernommen, was die großen Aktieninvestoren sagen, also der Warren Buffett oder Charlie Munger, die haben gesagt, das ist nichts, das hat keinen Wert, das bringt nichts. Und das war so meine erste Reaktion. Und dann habe ich halt gehört, naja, das ist ja digitales Gold, habe ich einmal gehört. Habe ich mir gedacht, digitales Gold, hört sich komisch an.
Yeah.
Dann habe ich gehört, 21 Millionen Beschränkung, habe ich mir gedacht, im Internet wird alles kopiert, also warum 21 Millionen? Und das Dritte war nachher, dass man es selbst bewahren,
yeah,
aufheben kann. Da haben wir gedacht, okay, du schau dir das einmal an. Und damit hat sich das dann, habe ich 21 angefangen, die ersten Sachen zu kaufen in kleinen Sparplänen halt.
Und machst du bis heute Sparplan?
Sparplan läuft weiter. Ich habe mir ungefähr 2 Jahre Zeit lassen, ob ich überhaupt als großes Investment bei mir aufbauen will. Und dann war der Crash, wo es auf 15.000, 20.000 runtergegangen ist. Dann hat sie sich wieder auf 25 erhoben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt stockst du mal auf zumindest einen von den 21 Millionen. Und das war dann für mich sozusagen der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ein Investment, eine Reserve neben Gold für meine Aktien.
Die Aktien sind natürlich der Hauptteil deines Investments.
Definitiv, ja.
Was ist deine Philosophie?
Die Philosophie war eindeutig einmal rein Dividendenaktien. Nur muss ich feststellen, es hat sich 4 oder 5 Jahre hat's geklappt. Also ich habe sozusagen mehr Dividenden eingenommen, als ich ausgegeben habe. Dann ist halt die Inflation gekommen. Und jetzt seit 2 Jahren gebe ich etwas mehr aus, als was ich an Dividenden einnehme.
Und interessant. Das heißt, du hast quasi wegen der Inflation, wegen der Lebenskosten, hat deine Kalkulation, was die Ausgaben betrifft, nicht hingehaut.
Genau. Aber nur den hohen Ansatz halt, dass ich vom Depot nichts wegnehmen soll.
Ja.
Ja. Also rein aus den Einkommen von Dividenden und Zinsen. Und jetzt da sage ich halt, okay, 5.000 im Jahr gehen halt dann weg und ist ja auch wieder kein Problem.
Du dokumentierst das alles auf deinem Blog und bist jeden Tag auf Twitter.
Ich bin jetzt sehr oft auf Twitter, ja.
Warum tust du das überhaupt an?
Ja, ich habe die Zeit dafür. Also einerseits liefert mir Twitter schon gewisse Nachrichten aus der Wirtschaft, die sehr aktuell sind. Obwohl ja auch nicht jeder aktuellen Nachricht nachhüpfe und dann was kaufe oder verkaufe.
Das ist ja meine Frage, weil eines der großen Probleme, gerade bei Bitcoin, aber auch bei anderen Anlagen, ist halt die Volatilität, die Nervosität, da kommt eine Nachricht, dann hinterfragt man, dann macht man Fehler. Und du hältst das offenbar stoisch durch seit wie vielen Jahren, seit 20 Jahren?
Ja, es sind jetzt knapp über 30 jetzt schon, seit 1995.
Seit 30 Jahren?
Ja.
Das ist, ich meine, eigentlich brauchst du nicht auf Twitter sein, eigentlich brauchst du auch keine Nachrichten verfolgen.
Das ist schon richtig, aber ich sage mal, das gehört ja dann zum Leben dazu, dass man mitkriegt, was ist los. Also ich kann nicht einfach ausblenden, dass ich sage, okay, ich versuche ja die Nachrichten von meinen Investments zu finden. Mhm. Also das heißt, ich blätter nicht dauernd noch den Kurszetteln von meinen Aktien, sondern ich schaue natürlich schon, lese die Tagesnachrichten und die Wirtschaftsnachrichten und wenn was dabei ist, was mich betrifft, dann lese ich es intensiver. Also ich renne eigentlich nicht meinen Aktien nach bei den Nachrichten, sondern ich lasse einfach die Wirtschaftsnachrichten laufen und sage, brauche ich nicht und tue das einfach ausblenden.
Wie hat sich deine Philosophie, was die Aktien betrifft, entwickelt? Also was war der Anfang? Wie bist du dort gelandet, wo du jetzt bist? Und warum erzählst du uns das alles? Warum bloggst du dazu?
Warum blogge ich? Ich würde sowieso ein Tagesbuch führen. Und das mit dem Bloggen hat dann angefangen, dass ich mehr Zeit gehabt habe. Und vieles von dem, was ich blogge, ist einfach ein Copy-Paste, was ich sozusagen aus meinem Wirtschaftsbuch herausnehme, was dann auch sozusagen Ergebnisse sind oder Zahlen sind, die dann einfach nur eins zu eins rüberkommen. Und dann, nachdem ich sozusagen bei Twitter auch ein paar Nachrichten immer mitschnappe, wollte ich halt nachher wieder in meinen Blog wieder ein, wenn es was Interessantes war.
Und wenn du neue Positionen reinnimmst oder was rausgibst, dann sagst du es ja auch auf Twitter inzwischen.
Ja, dann kündige ich das auf Twitter schon manchmal an. Ja, das müsste ich nicht unbedingt machen. Aber ich mache nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Also ich bringe sozusagen den Ist-Stand immer, die Realität. Das ist gemacht. Also ich mach ungern Pläne in einem Blog oder in Twitter, dass ich sage, ich werde und das mache ich und das werde ich machen und das soll ich machen. Sondern bei mir ist immer, ich mache das und dann berichte darüber. Das ist halt der Ablauf.
Finde ich sehr smart. Machst du es deswegen, weil du der Meinung bist, dass zu wenig über das geredet wird? Machst du es deswegen, weil es für dich auch motivierend ist, Feedback zu bekommen? Ist es eine Mischform?
Ja, ich finde einfach, dass generell in Österreich wenig Wirtschaftsnachrichten kommen, dass man mal den Leuten auch zeigen kann, okay, mit einem Depot, mit Aktien kann man auch Erfolg haben. Also es ist nicht kein Casino, es ist kein Glücksspiel, sondern man muss einfach die gewisse Zeit sich nehmen und dann kann man einfach investieren und ja, auf Qualität setzen, würde ich sagen, ist das Wichtigste und dann funktioniert das.
Das bringt uns dann gleich zu deiner Aktienphilosophie. Kann ja zum Beispiel sein, dass Leute hier zuhören, die sich denken, irgendwann gibt es einen Bitcoin-Kurs, da würde ich dann sogar verkaufen oder vielleicht gibt es auch Leute, die Aktien kaufen und sich ein bisschen mehr für Bitcoin interessieren, beides gibt's. Ich bin ja der Meinung, dass Investments sind keine Fußballmannschaften. Du kannst mehrere Investments gleichzeitig haben und ich finde, dass du verkörperst das für mich perfekt. Du machst das extrem ruhig, extrem analytisch, hast deine Aktien, aber hältst auch Gold und Bitcoin. Viele Aktieninvestoren verabscheuen Gold und Bitcoin.
Ja, die spezialisieren sich halt sehr auf ein Thema. Für mich war das eigentlich ein wesentlicher Schritt, dass ich gesagt habe, so ungefähr in der Mitte drinnen, wo von den 30 Jahren habe ich gesagt, okay, nur Aktien, da hupfst von einem Dreh zum nächsten. Also ich habe nicht wirklich getradet, dass ich gesagt habe, ich muss da jeden Gewinn machen und jeden Verlust minimieren und so. Aber ich habe mich trotzdem immer nur auf einzelne Positionen konzentriert. Immer auf die nächste, die ich gerade gekauft habe und die was ins Depot gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich brauche ich einen Gesamtüberblick. Es hat einen gewissen Wert schon gehabt. Es braucht einen Gesamtüberblick. Und dann bin ich eben über die Anlageklassen, dass ich gesagt habe, okay, legt ein bisschen was von Anleihen rein, macht die Aktien als größte Position, legt ein bisschen Gold rein. Und so ist es halt dann entstanden, dass ich mehr auf den Gesamtfokus der Maschine schaue, als auf die einzelne Aktie oder auf den einzelnen Wert nachher.
Das wieder die Frage nach der Aktienphilosophie. Ja? Also wie hat sich die entwickelt, wie hat die angefangen? Könntest du theoretisch jetzt auch einfach alles verkaufen und einfach einen ETF kaufen oder ist das deiner Meinung nach nicht der richtige Weg?
Nein, also für mich persönlich wäre es nicht der richtige Weg. Man sollte sich zwar nicht in seine Aktien verlieben, sage ich mal, aber ich habe Unternehmen gefunden, wo ich sage, ja, die werde ich wahrscheinlich die nächsten 30, 40 Jahre, was ich im Best Case noch habe, drinnen lassen. Also das ist einfach, ja, so wie der Warren Buffett seine Coca-Cola seit die 60er Jahre ungefähr im Depot hat. Ja, habe ich jetzt da schon meine Nestle und ja, Rocher wahrscheinlich auch schon 15 Jahre ungefähr drinnen. Das war der Zeitpunkt, wo ich umgestellt habe, ja.
Umgestellt worauf?
Umgestellt auf Qualitätstitel, die schon diverse Dividendenhistorie haben und ja, einfach auf mehrere große Positionen zu setzen.
Wie viele Aktien hast du im Depot?
Ja, ich habe jetzt etwas reduziert und bin bei ungefähr 35.
Ah, okay. Das heißt, das ist eigentlich übersichtlich. Für 35 Aktien, Gold, Bitcoin und Anleihen.
Ja, die Anleihen laufen gerade aus. Die lasse ich jetzt auslaufen. Der Fokus ist eindeutig Aktien, Gold, Bitcoin. Und jetzt habe ich noch ein paar Kredite laufen, die ich vergeben habe, so in Crowdinvesting-Kredite. Die kann man halt von heute auf morgen nicht abdrehen, dass ich jetzt sage, ich fordere das Geld zurück, die haben halt Laufzeiten. Auch bei den Anleihen gibt es noch ein paar, die nach 3-4 Jahren laufen und dann kann ich das umstellen.
Crowdinvesting sind diese Peer-to-Peer-Kredite?
Ja, das für Unternehmen hauptsächlich.
Für Unternehmen, ja.
Ja, oder ja, so Windräder. Unternehmen, also solche Sachen, die dann gesagt haben, sie brauchen Geld und nehmen das auf.
Kannst du jetzt, ist jetzt der Trend schlechthin im Bitcoin-Space auch mit Non-Custodial beispielsweise Firefish, wo du einerseits, wenn du Bitcoin als Sicherheit hinterlegst, einen Fiat-Kredit nehmen kannst, aber auch, sagen wir, keine Ahnung, 10.000 Euro an Kredit geben kannst und bekommst eine Verzinsung von durchaus 9-12%.
Ja.
Und wenn es schief geht, bekommst du die Bitcoin. Ja, das ist zumindest der Plan.
Also. Ja, ich habe jetzt 3-4 Jahre mit Kredit probiert und habe festgestellt, das liegt mir überhaupt nicht. Also ich sage, ich bin 100% Eigenkapital finanziert und die 5%, was ich vorher probiert habe, sie machen mir keine schlaflosen Nächte, aber ich arbeite dauernd, wie viel Zins muss ich da dem Broker zahlen für den Margin-Kredit? Soll ich nicht doch vielleicht irgendwas verkaufen und den Margin-Kredit wieder abzudecken?
Aber da geht es darum, dass du mit auf Kredit quasi kaufst.
Ja.
Ja, aber ich rede davon, dass du theoretisch auch, dass du Kredit vergeben kannst und dafür dann Zinsen bekommst.
Ja, ja.
Ja. Das ist ja die andere Seite quasi.
Ja. Ja, Kredit vergeben ist halt so das ungefähr ähnlich, dass man darauf verlassen muss, dass es auch zurückkommt.
Ja, natürlich. Ja. Ein Risiko ist da auf jeden Fall.
Auf jeden Fall,
ganz klar. Okay, Qualitätstitel. Wie findest du deine Qualitätstitel?
Ja, ich suche eigentlich nicht mehr so wirklich. Das ist schwierig. Im Endeffekt sind es langweilige Sachen. Also ich halte sehr viel von Lebensmitteln, von Pharma. Ja, was noch? Das ist eigentlich die wesentlichen Brocken. Stromversorger, Energieversorger. Und versuche halt eine große Historie des Unternehmens schon zu sehen. Hab natürlich wenig Tech gehabt immer und habe dafür auch den großen Tech-Boom, was man sagen kann, ab, wann hat denn das angefangen? Sicher schon 15 Jahre, 20 Jahre. Nach dem Crash halt, nach dem 2000er Crash.
Ja, das ist schon länger her. Das sind 25 Jahre.
Ja, bis halt nachher die Apples und Microsofts und Amazons wirklich gewachsen sind, ist sicher schon 20 Jahre her oder 15 Jahre. Und das hat mir eigentlich nachher gefällt, ja. Also ich bin so ein bisschen von diesem Crash, von dem Tech-Crash, hat mir das damals ein bisschen abgeschreckt, dass das zu gefährlich ist für mich, sage ich mal. Und habe lustigerweise aber bei Amazon gekauft oder bei Apple mir das 3G-Handy damals, was es gegeben hat, vom iPhone gekauft, war zufrieden, aber auf die Idee, dass ich nachher die Aktien auch kaufe, bin ich dann irgendwie doch nicht gekommen.
Ärgert dich das? Hast du da Emotionen, dass du kannst?
Emotion ist nicht, aber man lernt, dass man nicht überall dabei sein kann und dass man auch offensichtliche Sachen übersehen kann. Also das ist dann schon erstaunlich, wo man dann sagt, okay, das hast du am Tisch gehabt, das hast du verwendet, warum nicht? Aber vielleicht war dann doch ein Misstrauen, dass das nächste Händebude dann doch besser wird.
Und da hast du bei einem Nestle, einer großen Pharmafirma, ein bisschen eine größere quasi Sicherheit, dass die jetzt nicht zu schnell abgedrängt werden.
Ja, die verkaufen weltweit ihre Produkte, gegessen wird. Und diese Marken wegzudrängen, finde ich, ist wahrscheinlich sehr schwierig.
Ist es dann auch so, dass wenn wir jetzt, weil wir haben ja jetzt einen starken Bitcoin-Einbruch gesehen, runter von den 100.000, aber auch eben einen Tech, der aktuelle Tech-Boom ist ein bisschen ist das dann auch für dich wiederum beruhigend oder Genugtuung, dass du sagst, okay, das erspare ich mir?
Nein, ich denke mal, die Vergangenheit ist Vergangenheit und die Gegenwart ist jetzt da. Also ich sehe mal, wenn man jetzt der Bitcoin als Technologie sieht und so würde ich das für mein Portfolio sehen. Also es ist eine Reserve, aber es ist eine Technologie, wo ich sage, ich bin optimistisch für die Zukunft, dafür bin ich ja investiert und sage einfach, okay, fühle ich mich sicher. Während, wenn ich sage, ich suche mir irgendein US-Unternehmen, das weder noch im Nasdaq noch in den S&P 500 drinnen ist und ich muss darauf wetten, dass gerade das Unternehmen die nächste Microsoft oder Apple sein wird, das glaube ich eben nicht, dass ich das erreichen werde oder nicht erraten werde. Das ist mir eher zu glücksspielhaft.
Also bist du eigentlich... Ist Bitcoin quasi eigentlich ein konservatives Investment, fast obwohl es Technologie
ist? Ja, es ist digitales Gold.
Was war es? Also, oder Was war es, was dich da überzeugt hat? Was war es, wo du gesagt hast, okay, das ist real? Weil es ist, ich stelle mir das total schwierig vor, weil alle Aktieninvestoren sagen, ja, Marc, da gibt es keinen Cashflow und ich weiß nicht, da gibt es keine Mitarbeiter und kein Produkt und all diese Dinge. Das sind so hunderte Argumente dagegen und Warren Buffett ist auch dagegen. Ja. Weil, wenn Warren Buffett mal sagt, dann, er ist dagegen, dann, also du weißt, was ich meine, ja? Das würde mich interessieren.
Also ich denke, dass man die Möglichkeit hat, neben dem Gold sich eine Reserve zu schaffen, die wird sich einfach durchsetzen. Die Inflation hat gezeigt, was passieren kann, wie die Fiat-Währungen arbeiten. Sie werden weiter so arbeiten, davon bin ich einmal 100% überzeugt. Das ist einfach der einfachste Weg, wie man Politiker sagen kann, okay, ich verteile Geld, nicht? Also das ist, damit bleiben sie halt am Ruder. Und ja, langsam wird sich das durchsetzen, dass neben Gold auch etwas Digitales gibt, die durchaus Vorteile haben kann. Und daher denke ich, dass sich das durchsetzt.
Als Reserve, als Wertspeicher?
Als Wertspeicher, ja. Also im Wesentlichen sehe ich es als Wertspeicher. Also ich glaube nicht, dass sich das Kaffee kaufen über Bitcoin, zumindest aus meinem technischen Wissensstand, nicht durchsetzen wird. Aber ich denke, als finanzieller Wertspeicher wird es sich durchsetzen.
Und aus deiner Sicht, warum setzt sich dann Bitcoin durch und nicht eine andere digitale Währung als Wertspeicher?
Ich nehme das Original. Warum soll ich eine Kopie nehmen? Sie haben das die längste Zeit am Markt. Es ist das Produkt, das entwickelt worden ist, sozusagen. Ja, also brauche ich nicht eine Kopie nehmen davon.
Und bist du trotz der letzten Preiseinbrüche zufrieden mit der Performance?
Ich bin mit der Performance sehr zufrieden, weil ich sehe, dadurch, dass ich zu wenig Tech investiert habe und Bitcoin durchaus auch mit den Tech-Kursen korreliert, also mitgeht oder rauf oder runter geht, hilft mir das einmal für mein Gesamtportfolio. Und bevor ich jetzt da irgendein Tech-Unternehmen suche, habe ich Bitcoin genommen. Und jetzt sehe ich einfach für mich das als Reserve, wo ich sage, wenn nichts ganz Böses passiert, also jetzt sagen wir mal gesundheitlich oder sonst was, dann wird das halt einmal vererbt oder verschenkt.
Mhm. Und sollte es was passieren, hast du Zugriff zu Liquidität im Grunde?
Genau, ja.
Hast du, das heißt eigentlich könnte man, du hast ja quasi durch diesen eher konservativen Ansatz, hast du dir ja auch, ersparst dir ja auch dieses ständig hinterherhüpfen, nicht? Also während der Pandemie waren es dann die Impfstoffhersteller und dann kam der Krieg und dann waren es die Rüstungsfirmen, dann war es AI. Ja. Da wird man ja wahnsinnig.
Ja, da müsste man einen anderen Typus von Mensch sein einfach. Ne? Ich glaube, es gibt einmal zwei ganz krasse Gegensätze. Nehmen wir mal den Musk zum Beispiel, als hyperaktiven Menschen oder den Warren Buffett, der Aktien kauft und 60er liegen lässt. Das sind so die zwei Extremen, würde ich mal sagen. Und viele Menschen bewegen sich dann halt irgendwo in der Mitte, also zwischen diesen beiden. Und diese Selbstanalyse muss man für sich treffen. Und wenn ich sage, ich will nicht dauernd kaufen und verkaufen und dem Markt hinterherrennen und den Ideen hinterherrennen, dann bin ich sowieso schon hinten nach, weil wenn die Idee schon in den Medien ist, dann haben die das produzieren wollen oder platzieren wollen, haben sie schon ihre Positionen gekauft. Und ich bin einfach nicht der Typ, der nachher hinten nachläuft, sondern ich vertraue in irgendein Produkt oder in irgendein Unternehmen und dann soll das halt liegen bleiben, bis sie halt entscheidet, mein Vertrauen ist erschüttert oder es passt nicht mehr, dann muss ich es raushauen.
Hast du Fehler gemacht, die heute noch schmerzen?
Ja, am Anfang kommen sowieso die vielen Fehler, dass man überhaupt einmal reintickert in das Thema. Also einfach zu gierig, vor allem würde ich mal sagen, zu billig gekauft, zu große Dividenden versprochen, zu große Zukunftspläne verkauft. Die Fehler sind passiert und jetzt würde ich sagen, ist einfach, man kann den richtigen Zeitpunkt nicht erwischen. Das ist, also dass ich sage, ich kaufe immer am Tief und verkaufe am Hoch, das sind einfach Lügner, die das behaupten. Mhm. Und wenn man den Gesamtmarkt sieht, also eben zum Beispiel den S&P 500, und man schaut sich diesen ewigen Langfristchart an, dann weiß ich, dass man auf der Gewinnerseite ist, wenn man langfristig am Markt ist.
Hast du, als du angefangen hast, schon gewusst, ob sozusagen der Negativ des Effekts von Fiat-Währungen, oder ist das erst mit der Zeit gekommen? Weil du bist ja, und auch ein Warren Buffett ist ja, ja, ein extremer Profiteur sozusagen auch dessen, beziehungsweise ja, jemand, der investiert ist in Assets, schützt sich davor. Profiteur ist ja fast schon negativ, ja, aber du weißt.
Naja, ja, er hat eine riesige Position Anleihen, ne? Also Staatsanleihen.
Inzwischen, ja.
Ja, ja, ja. Und ja, der macht sein Geld halt sowohl mit Staatsanleihen, also sozusagen mit Fiat-Geld, als auch mit seinen Aktien. Der gewinnt auf beiden Seiten mittlerweile und das ist halt die Art und Weise. Aber ja, nein, am Anfang habe ich dieses Fiat oder die Inflationsthema nicht so gesehen. Also das war definitiv nicht das Thema. Ich habe, wann bin ich übersiedelt? Das war 2016, 2017. Da habe ich zwei kleine Goldmünzen bei mir gefunden und habe mir gedacht, mei, sind die lieb. Und dann habe ich mich mal mit Gold beschäftigt. Also ich bin eigentlich erst seit 7, 8 Jahren auch in Gold investiert und habe dann gesagt, okay, die Goldmünzen und in Unze ist für mich das Richtige und habe damals einen Schwung gekauft und ist gut gelaufen bis jetzt.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird, aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WASBITCOINBRINGT für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Du bist beim Umzug von Wien ins Weinviertel zufällig auf Goldmünzen gestoßen.
Ja.
Und das hat dann dazu geführt, dass du dich mit Gold beschäftigt hast. Und das hat dann dazu geführt, dass du quasi ein Verständnis aufgebaut hast für das
Geld und für Geld Bitcoin.
Ja. Spannend. Es ist interessant, wie das Leben so läuft. Vielleicht würdest du, wenn du die nicht gefunden hättest und nicht umgezogen wärst, vielleicht würden wir jetzt nicht hier sitzen.
Ja, nein, es war wirklich lustig. Es war einfach eine Schatulle mit 2 kleinen Goldmünzen. Ich weiß nicht, sind das ein 25. oder ein 1/10 von einer Unze gewesen?
Waren es Philharmoniker?
Einer war ein Philharmoniker und einer war, glaube ich, ein Dukat.
Dukat, genau. Klassische Dukat, ja.
Und dann habe ich mir überlegt, woher hast du die überhaupt? Und dann meine Mutter befragt, die hat gesagt, naja, eine, so eine Tante, die hat die wahrscheinlich zu Weihnachten geschenkt, eine. Und eine war lustigerweise ein Jubiläum von der Firma, 25 Jahre.
Wirklich?
Ja. Und Dann habe ich diese zwei kleinen Münzen gehabt, habe mir gedacht, was soll ich mit zwei kleinen Goldmünzen haben? Und bin da in die Tochterfirma von der Münze Österreich gegangen und habe gesagt, ich gebe die zwei zurück und möchte aber eine Unze haben von Anphilharmonika. Und dann ist es natürlich losgegangen, was ist interessant, warum und was als Sicherheit, das ist ja gut. Und ja, eigentlich bin ich dann, habe ich innerhalb von 2-3 Jahren, habe ich halt relativ ein paar Goldmünzen gekauft, sagen wir mal so.
Ja, bei Gold, ich meine, ich bin selber über Gold zu dem allen gekommen. Ja. Aktien waren bei mir, ich kenne mich zwar damit, kein Auskennen ist übertrieben. Also sagen wir so, ich weiß, dass es einmal der Zeitpunkt kommen wird, da werde ich sicher stärker Aktien erhalten, weil ich glaube sehr wohl, anders als in der
Bitcoin. Ja, es gibt extreme Bitcoin-Maxis. Ne,
genau. Und ich meine, dass ich jetzt von Bitcoin begeistert bin, ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber Aktien sind eine tolle Sache. Also ich meine, Anteile an Unternehmen zu besitzen, alleine wie du es gesagt hast, mit den Apple-Handy und so. Aber man muss diese Entspanntheit mitbringen, die du hast. Man muss diese langfristig, die Leute sagen immer, ja, ich halte das langfristig und werden nach 2 Wochen nervös. Und woher weißt du, warum ich das weiß? Weil ich so bin.
Okay.
Ja, das mit dem langfristigen Halten. Das heißt, es ist gar nicht, deswegen ist es ja auch interessant, dann wirklich das so zu machen, wie du sagst, dass man da wirklich einen Lebensplan aufstellt und sagt, okay, so und so viel habe ich da drinnen. Du hast ja angefangen, was war deine Anfangsinvestitionssumme?
Also ganz am Anfang habe ich angefangen mit 2.000, 3.000 Euro natürlich.
Ja. Und du bist jetzt wie alt?
Ich bin jetzt heuer 60.
Du bist 60 und machst das jetzt seit 30 Jahren.
Ja.
Richtig? Das heißt, du hast mit 30 angefangen. Das heißt, viele von den Leuten, die heute zuhören werden, sind genau in dem Alter, in dem du angefangen hast. Ja. Ich schon weit darüber hinaus. Ja, ich bin ja so in dieser Zwischenphase zwischen den Älteren und den...
Du bist eine Generation jünger als ich, oder?
Ich bin 40. Ich bin
Oder
bald 42.
Sag ich ja.
Eine Generation jünger als du, aber ich kann mich noch erinnern an die Zeit ohne Internet und ohne Handy und bevor Österreich der EU beigetreten ist. Ja, das waren andere Zeiten. Aber viele, die jetzt zwischen 20 und 30 sind, die kommen aus, die kennen nur noch das Digitale und das Online. Und da finde ich es interessant, eine Perspektive aufzubauen, okay, wie kann man langfristig vielleicht auch zusätzlich zu seinem Bitcoin ein Depot aufbauen, das einfach für einen arbeitet.
Ja.
Und welche Summen muss man da ungefähr im Blick haben?
Also ich habe für mich, und jetzt muss ich natürlich auf den Jetztstand gehen, ich sage, 5% ist für mich immer so eine Risikogrenze, wo ich sage, vom Gesamtportfolio 5%, das wäre eine Streuung auf 20 Positionen, also viel mehr oder mehr möchte ich eigentlich nicht investieren. Wenn dann aber natürlich, so wie Bitcoin, eine gute Performance hat.
Also du redest jetzt von einer Position nicht mehr als 5%, okay?
Genau. Ja. Also von 20 Positionen 5%. Und du hast sozusagen mal Stopp eigentlich gelegt. Nur wenn halt dann der Kurs steigt oder besser läuft und dann andere schlechter laufen, dann kann es natürlich aus dem Ruder laufen. Aber ich tue nicht noch justieren immer.
Du hast nicht nachjustieren. Also was du mir jetzt sagen willst, ist, die Bitcoin hast du erst einmal laufen lassen jetzt.
Genau, ich habe meine Bitcoin unter 5% gekauft und war jetzt Ende Jänner bei 12%.
12%. Du bist ja auch ganz offen damit, wie groß das Portfolio insgesamt ist. Ja. Also wo stehen wir da jetzt?
Ende Jänner war ich bei 870 ungefähr.
870.000?
Ja.
Und du lebst von den Dividenden aus diesem Portfolio plus 5.000 Euro, die du zusätzlich verkaufst.
Habe ich so in den letzten Jahren rausgenommen, ja.
Und das ist auch ganz wichtig, die Ausgabenseite bei dir, du lebst sehr bescheiden.
Ja, ich bin sicher ein sparsamer Mensch. Ich zahle keine Miete, also ich habe meinen Bauernhof, ich habe zwar ein Auto, habe aber keine Familie, dass ich sage, ich muss da irgendwo Ausgaben tätigen, die andere natürlich mit Familie haben. Also, wie ich angefangen habe, 2017, habe ich gesagt, 1.300 bis 1.500 Euro brauche ich im Monat.
Ja.
Ja. Und jetzt sind sie halt wahrscheinlich irgendwo bei 2.000 oder knapp drüber, weil einfach die Inflation das ein bisschen nach oben getrieben hat.
Hast du auch ein bisschen Lifestyle-Inflation? Gibst du ein bisschen mehr aus, für wenn du denkst, hey, eigentlich kann ich es mir leisten und warum nicht?
Nein, eigentlich nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Die Disziplin ist erstaunlich.
Ja. ich muss mir jetzt irgendwann wieder mal Quant kaufen und ich hasse es. Ich schiebe das vor mich hin und denke mir, na, die Hosen, die geht noch immer und das muss noch immer funktionieren. Aber irgendwann lassen Schuhe und Hosen noch mal nach und dann muss ich einkaufen gehen.
Du bist die Antithese eigentlich des Konsums. Und aber gleichzeitig passt das so gut zu Bitcoin. Es wird zwar von außen nicht gesehen, weil Krypto und Lambo und so weiter, ja. du kennst die Bitcoin inzwischen genug, da gibt es welche, die haben keine Möbel. Die haben einfach keine Möbel, weil wenn du Möbel hast, bist du short Bitcoin. Ja,
ja, und ich bin mit meinem einen Bitcoin so überzeugt, dass das sowieso so hoch werden wird, dass ich mit meinem anderen Bitcoin auch eine gute Partie mache.
Hast du da Vorstellungen, wie hoch das gehen wird?
Nein, ich mache mir keine Zeitpräferenz da jetzt, dass ich sage, der Kurs muss so oder so laufen. Aber es wird offensichtlich, wenn sich Unternehmen und Staaten daran beteiligen werden, dann muss es nach oben gehen.
Und wenn gleichzeitig diese Story mit dem Gelddrucken, Verschuldung, Fiat Money, wie du richtig sagst, da bist du hundertprozentig überzeugt, ich auch. Also da kann man noch so lange drüber nachdenken. Ja. Die einzige Möglichkeit, aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist im Grunde die harten Assets aufzuwerten, also Gold und Bitcoin.
Genau.
Sonst sehe ich da, also irgendwo dann einen Neustart zu machen, aber das sind wir in ganz anderen Sphären.
Ja, nice. Wie du sagst, es sind zwei Möglichkeiten, die man hat. Und ich wollte mich weder entscheiden für Gold oder für Bitcoin, sondern bei mir ist immer das Und ein recht gutes Wort.
Finde ich total faszinierend. Aber wo nimmst du die Disziplin her, zu sagen, du, ich glaube zwar, dass Bitcoin mega steigen wird, aber du bleibst trotzdem bei einem Bitcoin und dann das meiste Geld ist in Aktien und ein bisschen Gold. Du könntest auch hergehen und sagen, alle Aktien verkaufen, alles Gold verkaufen, alles in Bitcoin. Natürlich, das rate ich niemandem.
Das passt eben nicht zu meinem Risikoprofil.
Ja, aber wie, ich weiß nicht, ist das einfach natürlich bei dir? Oder kann man das lernen?
Naja, die Überlegung, dass ich sage, ich lege nicht alle Eier in den Korb, ist irgendwie meine landwirtschaftliche Ader vielleicht, dass ich sage, ich würde nicht alles auf einmal setzen, auf eine Karte setzen. Ich bin auch ein Mensch, ich habe kein Glücksspiel gemacht oder ich habe mir keine Lottoscheine gekauft oder Fußballergebnisse gewettet oder sowas, weil ich gesagt habe, okay, da verdient der Veranstalter, da verdient der Finanzminister und ein bisschen was wird dann wieder verteilt von diesen Einnahmen. Ich bin einfach, vielleicht stoisch, was Geld betrifft. Geld ist für mich wichtig, das brauchst du einfach fürs Leben. Aber ja, ich habe das Thema Gier wahrscheinlich schon abgehakt. Vielleicht habe ich die irgendwann in der Jugend einmal gehabt, aber das ist schon ewig her.
Hat das auch was mit dem Alter zu tun?
Ich glaube schon, dass es mit Alter zu tun hat. Und natürlich, wenn ich sage, okay, ich habe das erreicht, was ich wollte, also wenn ich jetzt sage, die finanzielle Unabhängigkeit wäre ein Ziel gewesen oder ist ein Ziel gewesen, dann kann ich sagen, okay, Hackerl ist erledigt. Und jetzt das sehe ich das schon irgendwie sehr gelassen alles. Ne? Man ist dann, und es läuft gut.
Das muss ja auch eine unglaubliche Befreiung sein. Also für die meisten Menschen ist das ja nicht vorstellbar, weil ja diese finanzielle Abhängigkeit, auch das Fiat-System, ist ja eine Form von Hamsterrad. Ne?
Ja.
Und du bist aus dem ausgebrochen. Viele in der fairerweise muss man sagen, viele sind durch Bitcoin auch ausgebrochen, aber vor Bitcoin war das noch extrem ungewöhnlich.
Ja, es war irgendwo, hat es den Knacks gegeben bei mir, das war 2005 bis 2007, da habe ich zweimal innerhalb von zwei Jahren Job wechseln müssen. Mhm. Und dann habe ich so mitbekommen, ja, alle, die älter sind als 50, die werden auch irgendwann einmal, wollen die Firmen halt nicht mehr bezahlen, die guten Gehälter für die alten Leute und dann wird abgebaut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, möchte ich bis 65 arbeiten? Nein, eigentlich nicht. Na, 10 Jahre vorher aufheben wäre vielleicht ganz okay. Das war so eine Überlegung bei mir. Und damals wollte ich eigentlich 200.000 Euro im Portfolio haben, weil ich mir gesagt habe, 200.000 durch 10 Jahre sind 20.000 pro Jahr. Damals waren 20.000 Euro noch ein bisschen mehr als jetzt.
Heute kannst du einmal gut essen gehen, ne?
Ja, so schlimm ist es nicht. Aber jedenfalls war das so für mich eine Versicherung. Also ein anderer wird vielleicht eine Versicherung abschließen und sagen, ich mache mir Zusatzlebensversicherung oder Pensionskasse oder sonst irgendwas. Und die haben mir damals gedacht, 200.000, wenn du auf der Seite hast, das ist eine sichere Sache.
Aber du hast es tatsächlich gerechnet mit, ich gebe das Geld einfach aus. Da war kein Investment,
genau, kein Wachstum, da war kein Plan, da war keine Zinsen, keine Dividenden, keine Strategie, sondern einfach nur, dass ich sage, okay, sollte ich bei 55 feststellen, dass mir das Arbeiten keinen Spaß mehr macht, dann hätte ich für 10 Jahre das Geld auf der Reserve. So ungefähr war die ursprüngliche Idee.
Hast du praxisbezogene Sparsamkeitstipps für die Leute, die zuhören und sagen, der Christian ist cool, ich möchte auch so wie der bescheiden leben und wenig Geld ausgeben?
Nein, ich würde schon mal sagen, dass man sich einen Job suchen soll, der einem Spaß machen muss. Und da sollte man vielleicht auch gut verdienen. Und mit diesen zwei Punkten kann man natürlich, wenn man von der Art und Weise, wie man lebt, bleibt da was übrig. Und das ist, würde ich sagen, der erste Punkt. Und dann kann ich mir überlegen, wie investiere oder wie lege ich das Geld dann an.
Also das heißt, zuerst darüber nachdenken.
Was macht mir Spaß? Dann verdiene ich gut. Wie kommt das Geld rein? Und dann kann ich mir überlegen, brauche ich das überhaupt? Wann muss ich jeden Konsum machen, den ich habe? Und dann kann ich sagen, okay, und das, was überbleibt, da sagt man immer, man soll dann einen Notgroschen haben natürlich, dass man ein paar Monate über die Runden kommt und dann investiert man. Dann fängt einfach ein Schneeball zum Rennen an. Die ersten 100.000 hast du dann immer, sind die schwierigsten und dann wird es einfach immer mehr, weil die Kurse steigen von den Aktien, die Dividenden werden ausgeschüttet von den Unternehmen und weil man eben noch arbeitet, kommt noch Einkommen dazu und damit wächst es einfach.
Wenn du Das sind keine Finanzberatung, aber wenn du 5 Aktien sagst, diese 5 Aktien würdest du ohne viel zu fragen für den Rest deines Lebens halten. Welche wären das?
Ja, die sollen in meinem Blog schauen, dann sehen sie, was in meinem Portfolio drinnen ist. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich muss einfach Vertrauen in das Unternehmen haben. Mhm. Wenn ich jetzt da sage, okay, wenn ich jetzt da sage, meine Top 5 sind, was weiß ich, die Nestle, die Rocher, die Coca-Cola, die 3M, die Johnson & Johnson sind 5. Das hat sich einfach über die Jahre entwickelt, dass ich sage, diese Unternehmen, die werden auch weiter benötigt, die haben einen Markt, die haben Produkte, die ich verstehe. Und ja, die liegen in meinem Portfolio. Und solange der Herr Trump nicht jetzt wirklich größenwahnsinnig wird, dann werden die wahrscheinlich auch weiterhin dort liegen.
Ja gut, die Gefahr, dass der Herr Trump größenwahnsinnig wird, die ist ja nicht gegeben. Ne?
Naja, das weiß ich nicht.
nein, das war ein Scherz. Ich meine, das, ich glaube, von den Politikern, lassen wir das lieber. Okay, und hast du mal ausgerechnet, ob dein Portfolio deiner konservativen Aktien, ob das einen MSCI World oder einen S&P 500 ETF geschlagen hat oder nicht?
Ist deutlich schlechter.
Ah, okay, interessant.
Ja, weil einfach eben, wie schon mal gesagt, die technischen Unternehmen in den letzten 15 Jahren besser gelaufen sind als die konservativen Unternehmen. Mhm. Und ja, damit mache ich mir eigentlich aber auch keine Gedanken, weil mir reichen dann die 5%, die von der Gewichtung dort habe. Mhm. Und ich habe einfach ein Ziel, das ist 7% Steigerung im Jahr, 3% aus Dividenden, 4% vom Kursgewinn und das schaffe ich immer.
Ja, das ist sehr konservativ. Ja. Aber die Dividenden nimmst du immer raus oder werden die auch investiert?
Von denen
lebst du?
Ja.
Du lebst von den Dividenden und die 4% Kursgewinn lässt du drinnen.
Genau.
Und aus den 4% nimmst du nochmal 5.000, aber das ist ja dann auf 800.000 Euro, ich weiß gar nicht, das ist ja im Promille-Bereich.
Ja, das ist nur Weil es eben durch die Inflation jetzt das sich nicht mehr ausgegangen ist, ja.
Weil es gibt ja diese Faustregel, dass man quasi auch vom Gesamtportfolio einfach 4% entnehmen kann jedes Jahr.
Ja, ja, natürlich. Das ist so eine Entnahmestrategie, ja. Wenn man sagt, okay, ich lege fest, ich werde so und so alt und dann möchte ich nichts hinter mir da lassen, dann kann man das machen. Ich habe eher die Strategie, dass ich sage, für mich ist Geldanlage und Investieren ein Job oder ein Halbtagsjob oder mein spaßiger Job. Und das würde ich gerne so machen, wie heute halt die alten Herren, die da in Amerika auch sitzen, die dann jenseits der 90 das noch immer machen.
Du bist quasi der Warren Buffett des Weinviertels, ne?
Ja, genau, so quasi. Hoffen wir, dass man gesund bleibt und geistig fit bleibt, dann würde mir das Spaß machen.
Aber ich muss kurz also was sagen, diese 4% sind keine, die 4% sind keine Entnahmestrategie auf quasi auf Null. Die 4% sind
ja, das ist Kurssteigerung.
Sind Kurssteigerung. Also ja. Sind quasi zu sagen, wenn du ausgehst von einem MSCI World, S&P 500, was auch immer, steigert zwischen 7% und 9% pro Jahr und du entnimmst 4%, hast du immer noch eine Steigerung drin. Das ist die Idee dahinter. Und ich glaube ja, dass wir bei Bitcoin auch solche Strategien sehen werden, die relativ banal sind, wo du sagst, du hast x Bitcoin und ich gehe davon aus, dass wenn man das gescheit macht, dass man da auch eine höhere Summe nehmen müsste. Also kannst wahrscheinlich easy. Wahrscheinlich gehen wir da Richtung 5-7%, wo man relativ gut schlafen kann noch mit der Kursentwicklung, vor allem in den nächsten 20 Jahren. Danach werden wir sehen.
Ja, natürlich. Werden sie Finanzprodukte sich überlegen, wie man das berechnet und was man da machen kann, was man da anbietet. Aber ich glaube, von denen sind wir noch ein kleines Stückchen entfernt, aber das kommt sicher auch, ja.
Aber wenn du jetzt schon knapp bei den 900.000 bist, Euro, dann ist ja die Million schon irgendwo in Greifweite.
Ja, ich schaue mir es immer an und denke mir so, früher hat es so 2-3 Jahre gedauert, dass ich um 100.000 gestiegen bin. Mit dem letzten Bitcoin-Anstieg ist jetzt da schneller gewesen natürlich. Ist
runtergegangen.
Jetzt geht es wieder runter. Also ich schätze mal, dass ich, wenn ich in meine Pension gehe mit 65, dann habe ich es auf jeden Fall. Aber ich gehe davon aus, dass es schneller ist. Ja.
In 5 Jahren hast du es?
In 5 Jahren, ja.
Aber mit Das heißt, du bekommst dann in 5 Jahren, kommt dann noch die Pension eigentlich dazu, da kriegst du dann noch Einkommen.
Ja.
Ist ja quasi dann Partytime.
Ja, ich werde einfach nicht mehr wissen, was ich mit dem Geld machen soll.
Ja gut, Philanthrop. Philanthropische Arbeit.
Ist das Philanthrop ganz ist dann ein guter Titel, ja. Das kann ich mir dann was überlegen.
Wir kennen das. Du brauchst kurzfristig Fiat, aber willst deine Bitcoin nicht verkaufen. Genau dafür gibt es jetzt Firefish. Deine Bitcoin sind als Sicherheit hinterlegt, während du einen Euro-Kredit bekommst. Und zwar ohne Bank oder komplizierte Bonitätsprüfung. Ideal, wenn du Geld brauchst, aber nicht auf zukünftiges Fiat-Potenzial verzichten willst. Es entsteht kein Steuerevent und bei Firefish sind die Kredite endfällig, das heißt, du hast keine monatlichen Zahlungen. Aber natürlich gibt es Risiken, vor allem wenn der Preis fällt. Du musst immer auf die Besicherung deines Kredits achten. Das Ganze ist non-custodial und läuft nur auf der Bitcoin-Blockchain. Über eine Multisig-Treuhand bist du mit deinem Kreditgeber verbunden. Und hier ist der Deal. 30% Rabatt auf die Gebühren deines ersten Kredits bekommst du mit dem Code WASBITCOINBRINGT. Klingt gut? Dann schau doch vorbei auf firefish.io. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOINBRINGT sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WASBITCOINBRINGT für -5%. Weniger als 5 Jahre bis zur Million. Und wenn du dann bei der Million bist, ist das dann für dich in irgendeiner Form besonders? Machst du dann eine Flasche Shampoos auf oder ist das ein Tag wie jeder andere?
Nein, weil in 5 Jahren ist die Million weniger wert als jetzt.
Das kommt auch noch dazu.
Ja. Und die Zeiten, wo man den Millionär bewundert hat, ist, glaube ich, auch schon vorbei. Also das war vielleicht in die 50er, 60er, 70er Jahre, wo man gesagt hat, wow, Millionär, das ist ja unglaublich. Aber im Endeffekt bleibt es ja dann, hängt es ja irgendwie an der Währung und natürlich am Wert. Und ich sag mal, wenn du heute ein schönes Haus kaufen willst oder bauen willst, dann ist eine Million vielleicht auch nicht mehr das, was früher mal war.
Nein. Das kann ich dir sagen. Ich bin selber kein Immobilienbesitzer, aber ich habe ein Auge drauf.
Ja.
Nein, ist es nicht. Ist es leider nicht. Ja.
Ja, ich habe meine Wohnung in den 1988 gekauft und das waren 35.000 Euro. Und 2017 waren es dann 200.000 Euro.
Ja, für 35.000 Euro kannst du heutzutage nicht mal mehr einen Parkplatz kaufen. Ne?
Ja. Und damals haben meine Freunde gesagt, du kannst halt doch nicht eine Wohnung kaufen, das ist jetzt viel Geld und überhaupt. Und ich habe gesagt, ja, und ich will aber nicht mein ganzes Leben lang Miete zahlen. Also es ist einfach eine Frage der Einstellung nachher.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also zum Immobilieneigentum, das man nutzt zu wohnen, würdest du schon raten?
Unbedingt, ja. Also das würde ich im ersten Step einmal ansteuern, wenn man die Möglichkeit hat. Und aber ich habe dann eben überlegt, ob ich meine Wohnung vermiete und dann eben einen Vermieter reinnehme. Aber ich bin überhaupt nicht der Verkäufer und der Mietertyp, also Vermietertyp. Ich bin da eher, ich kümmere mich lieber um meine Zäune, um meine Finanzen, als dass ich mich dann mit Leuten, mit Handwerkern streite oder mit Mietern streite. Da bin ich einfach zufriedenliebend, dass ich sage, na, da kümmere ich mich um meine Finanzen.
Letzte Frage, oder vielleicht vorletzte, weil ich weiß es nie so genau.
Okay.
Was du auch mitgemacht hast, ist, du hast Crashs erlebt, du hast Krisen erlebt.
Ja.
Was macht das mit einem und hast du da Tipps, wie man das dann durchsteht als langfristiger Investor? Ganz egal, ob das jetzt Bitcoin, Gold oder Aktien sind.
Ja. Also auf jeden Fall mal nicht mehr so oft ins Depot zu schauen. Und zu sagen, okay, wenn ich überzeugt bin von den Sachen, die im Depot liegen, dann kann ich das entspannt sehen. Dann darf ich mich halt einfach nicht verrückt machen lassen. Die Schmerzen sind da. Also in dem Moment, wenn ich an den Corona-Crash denke, bei mir ist es im Depot runtergegangen, 30.000 pro Tag. Und dann denkst du, 30.000 ist ein Auto. Und damals habe ich, war nicht, weil bei 600.000 oder was, habe ich mir gedacht, okay, wie viele Tage sind das dann? 20 Tage? Also in der Größenordnung. Und das ist weg. Aber es passiert natürlich nicht.
Mhm.
Und dann muss man einfach sagen, okay, der Markt ist verrückt. Die Übertreibungen nach oben und unten sind gegeben. Und wenn ich überzeugt bin von meinen Investments, dann will ich es sowieso nicht hergeben. Das ist so ähnlich wie mein Bauernhof. Ich gebe meinen Bauernhof auch nicht her. Weil irgendeiner sagt, ich zahle das Doppelte, was der Bauernhof wert ist, sage ich, deswegen möchte ich trotzdem nicht übersiedeln und den verkaufen. Also da hat man einfach irgendwo dann schon das stoische Investment, dass man sagt, da müsste das Unternehmen das Problem haben. Oder Bitcoin das Problem haben oder mein Bauernhof das Problem haben, dann trenne ich mich davon. Aber nicht aus einer Überlegung, weil der Preis rauf oder runter geht.
Gab es in der Zeit, in der du Bitcoin gehalten hast, jemals eine Phase, wo du irgendwelche Zweifel hattest und gesagt hast, jetzt überlege ich mir das doch wieder zu verkaufen?
Nee, es war die Phase, wo es da irgendwo mal auf so 15.000 Euro oder 20.000 Dollar, glaube ich, runtergegangen ist. Und da war eher die Überlegung, wie hoch stock ich es auf und wann stock ich es auf. Und dann hat es sich aber zufällig so ergeben, dass mein Mischkurs dann eben schon in der Höhe war, wo dann der aktuelle Kurs war. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt kaufe ich mir die 0,4 Bitcoin noch, dass ich anhabe. Und damit waren das 10.000 Euro damals. Und damit habe ich gesagt, okay, jetzt ist meine Reserve einmal gesichert im Portfolio.
Wirklich, also ich finde, dass so wie das du machst, das hat Vorbildcharakter. Auf jeden Fall. Also die Ruhe und die, also was ich sehe, ist, dass du nicht darüber nach, der Bauernhof ist ein schönes Beispiel, du denkst nicht darüber nach, wie kann ich mehr haben, ja, sondern du denkst darüber nach, wie kann ich das haben, was ich brauche, möchte, und das reicht dann auch.
Ja. Also ich sage, der Status Zufriedenheit ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Ja.
Wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich zu Hause habe, passt es. Wenn ich sage, ich muss jedes Mal irgendwo an Konsum darum kaufen und stelle dann fest, dann nach ein paar Monaten, dass ich es eigentlich eh nicht brauche oder mich doch nicht glücklich macht, dann ist das Geld weg. Also man muss einfach irgendwo die Prioritäten setzen. Manche Leute legen die Priorität halt sehr hoch, aber wenn sie gut verdienen, dann ist das auch kein Problem. Nicht? Aber manche kommen dann in die Schuldenfalle und geben mehr aus, als was sie eigentlich einnehmen, und dann haben sie ein Problem.
Ja, man kann quasi Geld für Konsum zum Fenster raushauen, man kann aber auch ins Minus gehen. Und ist ja wieder der nächste.
Das ist der nächste kritische Punkt.
Der nächste kritische Punkt, auf jeden Fall. Das ist auch, ja, Gottes Willen. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, diese Perspektive von dir zu hören. Und dass man das aber eben auch quasi ein gutes Leben sich ermöglichen kann, indem man selbstbewusst, selbstständig investiert. Ja. Dass das möglich ist und dass das nicht etwas ist, was nur die Reichen können und nur die Schönen können, und dass das, weißt du, was ich meine? Ja. Dass das ein ganz normaler Lebensentwurf sein kann.
Ja. Man soll sich das gönnen, was man möchte, würde ich schon sagen. Aber man muss halt die Latte irgendwo realistisch hinlegen. Ne? Also ich habe sicher auch mein Midlife-Crisis gehabt, und da habe ich mir halt noch ein Cabrio kaufen müssen. Und damit war natürlich mein finanzieller Plan um 5 Jahre oder was nach hinten verschoben. Aber dann sage ich, okay, jetzt fahre ich 5 Jahre Cabrio, und das macht mir Spaß. Oder ich mache meine Urlaube zu den Bergen, dann gehe ich dort bergsteigen. Aber dann ist halt die Priorität für das, dass ich es nicht extra aus dem Depot rausgenommen habe, sondern dass ich gesagt habe, okay, damals ein Gehalt, was weiß ich, ein extra 13. oder 14. Gehalt, der geht halt dann in eine Reise.
Ja. Und was du vorher erwähnt hast mit der Zufriedenheit, das ist ganz, ganz zentral. Ich glaube, es war Seneca, der gesagt hat, wahrer Wohlstand ist die Abwesenheit von Wünschen. Ja,
ja, das ist schön gesagt.
Ja, deswegen hat es sich ja auch bis heute gehalten. Ne? Also ja. Das ist quasi, der Markt hat dieses Zitat überprüft und seit 2000 Jahren weitergegeben, weil das stimmt ja auch. Weil, selbst wenn du eine Milliarde hast oder 10 Milliarden hast oder 100 Milliarden hast, es gibt immer noch jemanden, der hat mehr, und es gibt immer noch etwas, das kannst du dir nicht leisten. Und es, also, ja. Das ist ganz egal. Ja. Ich glaube, Zufriedenheit, Zeit. Ich bemühe mich auch sehr, ich bin in einer anderen Lebensphase als du, aber ich habe sozusagen mit meinem kleinen Business hier die Möglichkeit, zumindest da zu versuchen, auch mir zuerst zu überlegen, wofür mache ich das eigentlich, und es dann zu machen und nicht nur auf hier Maximum, da Maximum zu schauen.
Ja, genau. Man muss seine Prioritäten setzen.
Ich hoffe, dass wir uns in 2 Jahren wiedersehen.
Würde mich freuen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann schon Millionär bist.
Ja, da könnte man vielleicht eine Wette abschließen.
Ja, ich weiß nicht. Du bist dagegen. Du glaubst nicht, dass es dann schon so weit ist, weil sonst könnten wir nicht wetten.
Ach so, ja, ich muss dagegen wetten.
Ja.
Nein, dann wetten wir nicht.
Nein, dann wetten wir nicht. Ich glaube, die Inflation und das alles. Die eine oder andere massive Krise wird uns schon noch heimsuchen. Ja, und es kommt nie so, wie man es erwartet hat. Oder zumindest nicht auf die Art, wie man es erwartet hat. Sag uns nochmal, wo finden wir dich auf Twitter? Wo finden wir dich im Internet?
Ja, immer unter Bergfahrten. Also Bergfahrten bei Twitter, Bergfahrten im Blog. Das ist habe ich von meinem Anfang vom Bergsteigen, da habe ich eine Homepage gehabt dafür, und das habe ich weitergeführt.
Darüber haben wir in der ersten Folge auch schon gesprochen. Ja. Legendär, du bist so sparsam, dass du dir gedacht hast, du machst nicht mal für den Geldblog eine eigene URL, sondern nimmst einfach Bergfahrten.
Ja, genau.
Gut, da geht es auch rauf und runter.
Ja, das hat auch seinen Reiz.
Ich verlinke natürlich auch unsere erste Folge für alle, die sich das auch noch anschauen wollen oder noch nicht kennen oder auffrischen wollen. Ja. Christian, ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.